wunderbar ist es, in deiner Gegenwart zu sein. Wie wunderbar ist es, Wahrheiten über dich auszusprechen. Uns immer wieder bewusst zu machen, wer du bist, wer du in unserem Leben sein möchtest, Herr. Ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass du uns dein Wort geschenkt hast. Dein Wort des Lebens. Durch das Wort hast du diese Welt ins Leben gerufen und durch dein Wort möchtest du heute Morgen auch Leben in unser Leben sprechen, Herr. Und dafür bitte ich dich, dass du mir Gnade schenkst, das zu sagen, was du zu sagen hast durch dein Wort. Und bitte öffne unser Herz, Herr, auch für die Dinge, die uns nicht so schmecken, doch zu verstehen, was du dahinter siehst. Amen. Ich mache mir hier nochmal mein Setting ein bisschen schöner. Ist euch gut? Ja. Noch. So, mal schauen. Erste Folie. Jawohl. Wie du dich auf Ostern vorbereiten kannst. Vielleicht hast du es schon festgestellt, an den Ferien vielleicht, aber in 2 Wochen feiern wir bereits Ostern. Und aktuell befinden wir uns in der Passionswoche oder in der Passionszeit. Man nennt sie auch Fastenzeit, ca. 40 Tage von Aschermittwoch bis Ostern. Also wir stecken gerade mittendrin und es ist eine Zeit, in der man auf Dinge verzichtet, um sich auszurichten. Und ich glaube, das ist eine richtig sinnvolle und gute Sache. Denn sich vorzubereiten hilft, für eine Sache dann auch bereit zu sein. Wir alle, die wir schon mal in der Schule waren, Ausbildung, Studium gemacht haben, wir kennen das. Hey, wie wichtig ist es, für eine Prüfung vorbereitet zu sein? Ja, manchmal haben wir die Stoßgebet, Gott, ich habe nicht so gut gelernt und bitte schenke mir Gnade. Aber grundsätzlich liegt Segen auf einer guten Vorbereitung. Meine Frau und ich zum Beispiel haben damals ein Ehevorbereitungsseminar gemacht, als wir verlobt waren. Nicht, weil wir uns gefragt haben, sollen wir jetzt überhaupt heiraten, sondern weil es uns wichtig war, dass wenn wir in diese Ehe starten, dann auch wirklich bereit sind. Und vielleicht bist du auch jemand, der sagt, hey, der Sommer steht vor der Tür, der Winter hat gut seine Spuren hinterlassen und jetzt bereitest du dich gerade auf deine Sommerfigur vor, ist alles gut. Auch Jesus hat in vielen Gleichnissen gezeigt, wie wichtig es ist, sich vorzubereiten, eben nicht überrascht zu werden, sondern für diesen besonderen Moment, der manchmal auf einmal plötzlich da ist und kommt, dann bereit zu sein. Irgendwie wichtig ist es für uns Christen, uns auf Ostern auszurichten und nicht nur zu sagen, hey, schön, dass es kommt, sondern dass wir uns auch vorbereiten und nicht nur auf diesen Termin, auf dieses Ereignis, sondern dafür, wofür Ostern steht. Ja, Ostern ist passiert, Ostern ist ein Fakt, dafür sind wir dankbar, dass es wirklich geschehen ist. Aber Ostern hat auch eine ganz persönliche Bedeutung für unser Leben. Und dafür ist diese Passionszeit gedacht. Wir Freikirchlicher, wir lieben immer diese Freiheit, aber wir können auch von der evangelischen und der katholischen Kirche so viel Gutes lernen, weil sie manchmal auch Dinge ganz fest im Blick haben, die uns manchmal aus den Augen gehen. Und die Passionszeit ist dafür gedacht, dass Christen sich in dieser Zeit besonders mit dem Leidensweg von Jesus auseinandersetzen, sich damit beschäftigen. Und dafür verzichten sie auf unterschiedliche Dinge. Essen, vielleicht Medien, Süßigkeiten, was auch immer, Fleisch. Sie verzichten, um dadurch offen zu werden, sich auszurichten, um neue Gedanken von Gott zu empfangen. Und heute habe ich euch noch mal ein weiteres Synonym von der Passionszeit mitgebracht. Wusstest du, dass die Passionszeit auch Bußzeit genannt wird? Ja, siehst du, der eine oder andere weiß es. Sehr gut. Haben wir hier ein paar treue Christen dabei. Hier. Wir alle kennen diese ermutigenden und hoffnungsvollen Worte, oder? In so einer schweren Zeit, die uns wohltuend sind. Aber uns mit diesem Leidensweg Jesus zu beschäftigen, das fällt uns schon ein bisschen schwerer, oder? Ja, wir wissen, wie wichtig das war, was dort am Kreuz passiert ist. Aber diese Passagen, die überfliegen wir gerne, oder? Ich weiß nicht, wer von euch die Passionszeit, den Film Die Passion Christi gesehen hat. Es ist nur ein Film, ob das wirklich so war, aber es drückt ein wenig aus, was dort passiert ist. Was für ein Weg Jesus für uns gegangen ist. Und wir merken, hey, da muss man irgendwie durch. Und dann freuen wir uns auf die Auferstehung. Und doch in unserem Alltag finden wir so viele Beispiele dafür, dass die Seite des Leidens, des Schmerzes auch zu unserem Leben dazugehört. Und nicht nur, dass sie dazugehört, sondern dass sie ein wichtiger und notwendiger Teil ist, damit sich in unserem Leben etwas zum Besseren entwickelt. Nehmen wir zum Beispiel das Krankenhaus. Menschen gehen ins Krankenhaus, um gesund zu werden. Und wenn es ihnen manchmal richtig schlecht geht, hätte Dirk jetzt zum Beispiel Brüche gehabt, er hätte operiert werden müssen. Der ist vom Dach gefallen oder von der Leiter. Und die Ärzte hätten ihm noch mehr Schmerzen zugefügt, ihn vielleicht aufgeschnitten, irgendwie an ihm rumgewerkelt, damit es ihm danach hoffentlich besser geht und Genesung geschieht. Ihr wisst, diesen Ständer konnte ich so gerade tragen, ich hatte ja eine Schulter-OP gehabt. Ich hatte Schmerzen, ich werde das auch noch oft erzählen, keine Sorge. Ihr habt mir zu wenig Mitleid gegeben in dieser Zeit. Okay, das müsst ihr dann also von der Bühne ertragen, aber hey, ich hatte Schmerzen, ich konnte keinen Sport mehr richtig machen, also habe ich mich meinem Orthopäden anvertraut, er hat gesagt, lass uns da reingucken, er hat mich aufgeschnitten, zum Glück nur ganz klein, ich habe schön geschlafen, aber der hat an mir rumgekratzt, rumgebohrt und all so welche Sachen gemacht, damit sich das, was dort kaputt ist, bessern kann. Also Schmerzen sind manchmal wichtig, Leid ist manchmal wichtig, damit sich etwas bessern kann. Das klingt für uns irgendwie widersprüchlich, aber wir sehen es beim Leidensweg Jesu. Ohne Jesu Weg zum Kreuz, ihr Lieben, wir hätten keine Hoffnung. Wir hätten nichts zu feiern in der Auferstehung, denn ohne das Kreuz gibt es kein Ostern. Und deswegen möchte ich mir heute mit euch einen Bibelabschnitt, der ist ganz kurz, aber der hat sich in sich, uns anschauen. Da geht es um die gottgewirkte Traurigkeit in Bezug auf die Bußzeit, in der wir uns gerade befinden. Und ich möchte mal, heute geht er irgendwie nicht. Danke dir, mein Lieber. Und wenn ich bei Vers 10 bin, dann gucke ich einmal zu dir, ja? Lass uns mal schauen, was Paulus in 2. Korinther, Kapitel 7, die Verse 8 bis 10 sagt. Da sagt Paulus: Denn wenn ich euch auch durch den Brief betrübt habe, so bereue ich es nicht, wenn ich es auch bereut habe. Denn ich sehe, dass euch jener Brief betrübt hat, wenn auch nur für eine Stunde. Nun freue ich mich nicht darüber, dass ihr betrübt wurdet, sondern darüber, dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid in gottgewollter Weise betrübt worden, sodass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt. Dankeschön. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Manchmal denkt man sich, hätte man lieber einen schön längeren Abschnitt als drei Verse, die es so in sich haben. Worauf nimmt hier Paulus Bezug? Der gute Paulus hat etwas geschrieben, und zwar an die Korinther. Einen Brief, der Schmerzen und Traurigkeit bei ihnen hervorgebracht hat. Und er wird auch Tränenbrief genannt. Und wir wissen zum Hintergrund, Paulus hat diese Gemeinde in Korinth gegründet. Und Menschen sind in dieser Gemeinde zum Glauben gekommen. Sie haben das Evangelium angenommen, haben Veränderungen erlebt, das Geistwirken erlebt. Und in dieser Gemeinde, wir haben uns letztes Jahr, glaube ich, auch ein bisschen mehr mit dem Brief beschäftigt, haben wir erfahren, dass der Geist ziemlich mächtig da war. Aber die Gemeinde hat auch zugelassen, dass Sünde weiterhin in der Gemeinde stattgefunden hat. Sie wurde toleriert. Und Sünde ist all das, was nicht Gottes Vorstellungen von einem guten Leben entspricht. Und im ersten Brief sehen wir bereits einige dieser Dinge, die Paulus angesprochen hat. Da war dieser Mann, der mit seiner Stiefmutter in Beziehung war. Komische Sachen liefen da und Paulus hat sie beim Namen genannt und hat sie ermahnt. Und wir erfahren, dass die Gemeinde oder viele aus der Gemeinde trotzdem weiterhin ihren eigenen Weg gingen. Die haben gesagt, hey, schön, Paulus, dass du das sagst, aber hier kommen ständig irgendwelche coolen Wanderprediger her. So richtig erfolgreiche Typen mit Zeichen und Kraft. Und die waren erfolgreich, wohlhabend und die konnten richtig gut predigen. Und dann schauten sie auf diesen Paulus. Der nahm kein Geld von der Gemeinde, warum nicht? Und deswegen musste der arbeiten. Paulus zur Zeit zu den Korinthern, der war eher ärmlich. Und wir wissen, ihr wisst, ich predige gerne lange, aber Paulus konnte richtig lange predigen. Da ist jemand sogar mal aus dem Fenster geflogen, weil Paulus so lange gepredigt hat. Aber Paulus konnte nicht gut predigen, sagten die Menschen zumindest. Oh, der redet so monoton und lang. Aber die anderen Prediger, die sind viel besser. Also bist du wirklich ein Apostel, Paulus? Das haben sie in Frage gestellt und auch das, was er kritisiert hat, haben sie damit in Frage gestellt. Und Paulus hat dann einmal die Gemeinde besucht. Und dieser Besuch hat leider nicht viel dazu geholfen. Und als er zurückkam, hat er dann einen sehr harten Brief geschrieben, den er unter Tränen geschrieben hat, weil er so in Sorge war, dass das, was er jetzt anspricht, ihn um die Ohren haut, dass es ihn noch weiter wegbringt von ihm und Gott und dadurch zu einem Bruch kommt. Aber wir lesen dann in Vers 9, erfahren wir, dass Paulus Sorge, seine Angst und diese harten Worte auf einmal in überschwänglicher Freude sich wandelt. Und er freut sich nicht, weil er Schmerzen ausgelöst hat und sagt, ich hab's dir doch gesagt, endlich hörst du jetzt. Nein, er freut sich, weil dieser Schmerz und diese Trauer, die es bei den Korinthern ausgelöst hat, sie zur Buße geführt hat. Also das, was er ausgelöst hat an Traurigkeit und Kummer, hat sie zur Buße geführt. Dieser Brief, seine Worte, die er an die Korinther sprach, sie haben Traurigkeit und Kummer ausgelöst. Für eine kurze Zeit. Und doch war es notwendig, weil es etwas in ihnen ausgelöst hat, was ihnen den Weg frei gemacht hat zum Heil, zur Rettung, sagt Paulus. Es gibt also eine Traurigkeit, ein Kummer. Für uns fühlt sich das fremd an, aber wenn er von Gott bewirkt wurde, gibt es eine Traurigkeit, die gut zu sein scheint. Ich meine, im Grunde tun das auch alle Eltern. Wir kennen eigentlich Paulus zu gut. Wir lieben unsere Kinder. Und lassen wir sie deshalb alles machen? Nein, wir probieren ihnen beizubringen, durch auch Konsequenzen bei gewissen Dingen, dass sie lernen, dass falsche Handlungen, auch falsche Entscheidungen Folgen haben. Und dass sie lernen, den Blick auf das Richtige zu richten. Und ihr Lieben, die Korinther sind für mich immer wieder ein so gutes Beispiel. Du kannst Jesus in deinem Leben haben. Du kannst das Wirken des Heiligen Geistes in deinem Leben haben. Du kannst sogar fest in einer Gemeinde verankert sein. Und doch kannst du so blind sein für Dinge, die in deinem Leben in eine ganz andere Richtung gehen, als Gott sich das für dich wünscht. Und das können Dinge sein, die sich für uns ganz normal anfühlen. Harmlos, unbedenklich. Und wenn ein anderer dir vielleicht etwas sagt, so wie Paulus, dann denkst du, hey, wovon redet er eigentlich? Und rückblickend wirst du vielleicht schon in deinem Leben festgestellt haben, dass bestimmte Dinge in deinem Leben doch einen unglaublich negativen Einfluss hatten auf deine Beziehungen. Zu Gott, zu dir selbst oder auch zu anderen Menschen. Und warum ist das so? In Römer 6, machst du noch einen weiter, das ist auch die letzte Folie. Lesen wir Folgendes. Römer 6, Vers 23. Der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Also Sünde, sagt Paulus, bringt immer Chaos und Zerstörung. Und wie bei den Korinthern, Sünde macht uns blind, nicht mehr fähig, das Gute zu sehen. Und deswegen bringt Sünde in unserem Leben auch nie etwas Gutes hervor. Und wenn wir uns diesen Abschnitt von Paulus anschauen, dann sehen wir, dass Paulus schreiben, Sünde anzusprechen, ist eigentlich nie angenehm. Aber es zeigt uns, dass es meistens etwas Schmerzhaftes auslöst. Und Paulus wusste das. Paulus liebte die Gemeinde in Korinth. Der hat nicht nur die zwei Briefe geschrieben, sondern er hat immer wieder um diese Gemeinde gekämpft. Und als er diese Zeilen schrieb, wusste er, wow, die werden ein richtiger Schlag ins Gesicht sein. Und er hatte Sorge, dass es sich so unangenehm anfühlen würde, dass sie sich von ihm noch mehr abwenden würden. Aber Paulus zeigt uns, egal wie unangenehm, falsch sich auch das anfühlen mag, es ist so wichtig, dass Sünde in unserem Leben angesprochen wird. In Liebe, niemals in Verurteilung. Jesus kam nicht, um zu richten, sondern um zu retten. Ist so wichtig. Und wir sind manchmal gerne Richter, wenn wir manche Dinge sehen. Aber Paulus' Ziel war es, dass sie zur Buße, zur Umkehr kommen und dass sie sich Gott wieder zuwenden. Das ist das Ziel, wenn wir Sünde ansprechen. Dinge loszulassen. Warum? Paulus zeigt uns, wie heilbringend es sein kann, Sünde anzusprechen. Also gottgewollte Trauer ist niemals nutzlos, niemals verschwendet, sondern sie dient uns. Also gottgewollte Trauer ist nicht die Buße selbst, aber sie ist eine Vorbereitung, dass Buße geschehen kann. Deswegen ist sie so wichtig. Und das sehen wir auch bei den Korinthern. Dieser Schmerz, das auszusprechen, und diese Trauer hat sie zur Besinnung gebracht. Sie waren auf einmal wach, konnten auf einmal sehen, was in ihrem Leben falsch und zerstörerisch ist. Und sie konnten sich davon abwenden und jetzt Gott wieder zuwenden. Das bedeutet Buße. Es bedeutet, etwas zu sehen, was nicht Gott gewollt ist. Es geht nicht nur um Mord oder irgendwelche Sachen. Alles, was nicht Gottes gutem Plan entspricht. Das zu sehen, sich davon abzuwenden und sich Gott und seinen Möglichkeiten wieder zuzuwenden, das bedeutet ganz simpel Buße. Und wisst ihr, wenn Gottes Geist und sein Wort an unserem Herzen arbeitet, dann tut er das, damit wir uns von der Sünde wegwenden. Aber wir erfahren auch bei Paulus, dass er es nicht immer tut, mit einer Streicheleinheit, sondern auch durch Trauer und Betroffenheit, dass da etwas ist, was nicht gut ist. Wisst ihr, das Wort, was hier benutzt wird, wird auch als geistlicher Kummer beschrieben. Also das komplette Gegenteil von das, was wir heute in Bezug auf das Zeugnis gemacht haben. Wir haben gejubelt, wir haben geklatscht. Aber diese Betroffenheit, diese Betrübtheit ist genau das Gegenteil. Es wird dafür verwendet, um den schmerzhaften Prozess einer Geburt zu beschreiben. Also was fast so auf der Ebene ist von einem Männerschnupfen. So krass ist diese Betrübtheit. Ja. Ich habe zwei Geburten erlebt, ihr Lieben. Ich habe noch nie was in meinem Leben so krasses gesehen. Also von daher, liebe Mütter, ihr habt meinen größten Respekt, ja? Und verzeiht mir diesen kleinen schlechten Joke. Lasst uns mal unseren Körper anschauen, den Gott gemacht hat. Guck mal, Wilko, ich weiß nicht, ob das dein kaputter Ellbogen ist links. Ist er? Hau dir nochmal mit voller Kanne gegen die Wand. Was würde passieren? Warum hast du Angst, Wilko? Er weiß, das würde Schmerzen auslösen. Unglaubliche Schmerzen. Warum? Weil er seinen Ellbogen verletzen würde. Und dieser Schmerz würde ihm signalisieren, hey Wilko, das, was du hier gerade tust, da ist was nicht in Ordnung. Hier ist ein Problem, der Schaden verursacht. Und dieser Schmerz, den die Korinther durchlebten, erfuhren, er kam, weil Gottes Wahrheit sie getroffen hatte. Es war kein Schmerz des Schmerzens willen, sondern um ihnen etwas zu signalisieren, dass dort etwas nicht in Ordnung ist. Und doch ist das so schwierig für uns. Warum will Gott, dass wir traurig sind? Wir kommen doch hier sonntags her, um uns zu freuen an Gott. Warum will er, dass wir traurig sind? Hey, weil Gott sich niemals über die Sünde freuen könnte. Wir haben doch gerade gelesen, dass die Frucht der Sünde der Tod ist. Das ist der Lohn der Sünde. Wie kann sich Gott darüber freuen? Wie könnte sich ein Elternteil darüber freuen, über sein Kind, das ständig mit der Hand auf die Herdplatte fasst? Kein Elternteil wird sagen, ach, mein kleiner Schatz. Immer wieder versucht er es, jedes Mal wieder aufs Neue. Seine Hände sind kaputt, aber hey, er hat so viel Spaß daran. Diese Hitze, die ist schon krass, das ist was Besonderes. Nein, keiner würde sich darüber freuen. Und so kann sich auch Gott nicht über die Sünde in unserem Leben freuen. Und wisst ihr, es ist so gut. Wir haben so ein ganz komisches Beziehungsverhältnis manchmal zu Trauer und zu Leid, aber es ist gut, dass wir in Bezug auf Sünde Trauer in unserem Leben verspüren, wie der Schmerz, wenn ich meinen Ellbogen volle Kanne gegen den Stuhl oder sowas haue. Es ist gut, wenn wir in Bezug auf Sünde Trauer und Schmerz spüren, weil er notwendig ist. Er uns zeigt, hey, da ist was nicht in Ordnung und ich muss handeln. Wann gehen wir in ein Krankenhaus? Nicht, wenn es uns gut geht, sondern wenn wir Hilfe brauchen. Wisst ihr, und dieser gottgewollte Schmerz, diese Betrübtheit, er will uns dazu befähigen, unser Leben mit Jesus wieder in Ordnung zu bringen. Das ist die Frucht von gottgewollter Trauer. Er führt zu Buße, zu Umkehr und am Ende zum Heil. Und Paulus sagt, dieser Weg, lieben Korinther, der hat wehgetan. Aber ihr werdet es nie bereuen, weil er euch zum Heil und zur Freude führt. Aber Paulus sagt auch, das passiert nur durch Gottes Wirken. Diese Erkenntnis, diese Offenbarung passiert nur durch Gottes Wirken, nur durch das Evangelium. Das passiert nicht, weil wir so helle sind und Dinge erkennen, das kann nur durch Gott geschehen. Paulus hat diese Gemeinde gegründet, er hat gesprochen. Und was war die Reaktion der Korinther? Sie wehrten sich. Sie schalteten auf Durchzug, sagt er, lass ihn mal reden. Oder sie gingen sogar auf Gegenwehr. Sie haben ihn beleidigt, ihn runtergemacht als Apostel und haben gesagt, hey, dein Dienst hat keinen Wert. Und wisst ihr, einer meiner Söhne, mit dem erlebe ich das immer, wenn der in seinen sozusagen Negativmodus geht. Wenn der etwas will, was machen will, was er nicht darf oder was nicht in Ordnung ist, er sich ungerecht behandelt fühlt, dann ist er in diesem Modus drin. Und da probiert man ihm was zu erklären, zu sagen, hey, ich habe doch, das tut dir nicht gut und damit hast du Probleme. Und der greift mich verbal und auch körperlich an. Kennen wir irgendwoher, oder? Das stimmt nicht, was du sagst. Du bist falsch. Du kennst mich gar nicht. Du hast keine Ahnung. Ich glaube, wir kennen das zu gut auch in unserem eigenen Leben. Es ist eine ganz normale Reaktion eines Menschen, denn ohne Gott können wir vielleicht Schuld sehen, aber wir können niemals Sünde in unserem Leben erkennen. Niemals das, was wirklich hinter dem Schmerz liegt. Und wisst ihr, ich hatte so manche Dinge in meinem Leben und ich habe vielleicht immer noch einige Dinge in meinem Leben, wo ich gedacht habe, ach komm, Gott liebt mich trotzdem. Und Gott hat mich auch geliebt. Und trotzdem hatte das, was in meinem Leben war, unglaubliche Auswirkungen auf meine Beziehung zu Gott und auch zu anderen Menschen, zu mir selbst. Und ich bin so dankbar im Rückblick, dass Gott mir auch durch Menschen Dinge gezeigt hat, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte, aber die unglaublichen Einfluss auf mein Leben hatte. Wisst ihr, wenn Gott Trauer in unserem Leben bringt, das ist so wichtig, dass wir das verstehen, dann bringt er das nicht in unserem Leben um des Kummers willen, sondern er verursacht diesen Schmerz eigentlich nur, weil er etwas offenlegt. Er zeigt uns die Wahrheit für etwas, was da ist, was sich eigentlich hinter unserem Schmerz verbirgt. Und deswegen ist diese Bußzeit für uns Christen so wichtig in der Passionszeit. Sich nicht nur zu freuen, dass Jesus auferstanden ist, sondern sich auch diesen Leidensweg anzuschauen und zu fragen, Herr Jesus, was hat dieser Weg mit meinem Leben zu tun? Denn eins zeigt dieser Text uns auch. Er zeigt uns auch einen anderen Umgang mit Trauer. Nicht nur Gott bewirkt in Bezug auf Sünde Trauer in unserem Leben, sondern es gibt auch eine, wie Paulus sagt, weltliche Trauer. Und auch diese Trauer hat eine Frucht. Und wisst ihr, diese Trauer, die diese weltliche Trauer hervorbringt, sie fühlt sich eigentlich genauso an wie die göttliche. Wir fühlen uns schlecht, wir sind traurig, wir sind betrübt. Aber Vers 10 zeigt uns, dass wir den Unterschied zwischen der göttlichen Traurigkeit und der weltlichen nur an einer Sache unterscheiden können, nämlich an ihrer Frucht. Vielleicht bist du gerade in so einer Traurigkeit drin und du verspürst, hey Gott, wo bist du? Ich fühle mich so schlecht. Mein Leben funktioniert nicht. Und dann ist es wichtig zu schauen, hey, wohin führt dich diese Traurigkeit? Die eine Traurigkeit, die von Gott kommt, sie führt dich näher zu Gott. Sie führt dich zur Umkehr. Sie führt dich in eine tiefere Beziehung zu Gott und am Ende zur Freude. Und die andere, weltliche Traurigkeit, sie führt dich in eine noch tiefere Zerbrochenheit, in ein verhärtetes Gewissen oder auch Ignoranz und Scham, wie wir es zuerst bei den Korinthern gesehen haben. Also die Frucht der weltlichen Betrübnis ist ein unverändertes Leben. Wisst ihr auch, Nichtgläubige, wo keine göttliche Traurigkeit bewirkt wurde, auch diese Menschen fühlen Schuld, auch Traurigkeit. Aber wenn ein Dieb zum Beispiel bei einem Einbruch erwischt wird, dann ist er traurig, nicht weil er gestohlen hat, sondern weil er erwischt wurde. Er spürt Traurigkeit nicht über das, was er dem anderen Menschen zugefügt hat, sondern über die Strafe und die Konsequenzen, die auf ihn kommen. Wisst ihr, die weltliche Trauer, sie konzentriert sich auf den weltlichen Verlust und sie wirkt ich-zentriert. Wenn wir die weltliche Traurigkeit haben, dann schauen wir nur auf uns. Wir armen Menschen. Hey, was ist mir passiert? Also sie ist oberflächlich und sie führt uns nicht davon, uns von Sünde abzuwenden. Das kann nur das Evangelium. Nur das Evangelium ist wirklich in der Lage, uns von innen heraus so zu verändern, dass wir uns von der Sünde abwenden und immer mehr Gott zuwenden. Und trotzdem sehen wir bei den Korinthern, auch die weltliche Betrübnis zeigt uns einen Weg, in dem wir leben können. Wisst ihr, die Auswirkungen der Sünde, die sehen wir nicht immer auf Anhieb. Aber Paulus sagt, wir sehen, wohin sie uns führt. Und diese Traurigkeit, sie wird uns an folgende Orte führen. Und die sind wichtig zu verstehen, weil ich möchte nicht an diesen Orten leben und wahrscheinlich du auch nicht. Entweder muss ich anfangen, unehrlich mit meiner Sünde und meiner Schwachheit zu werden. Entweder indem ich mein Herz abhärte, es abstumpfe, Dinge ignoriere und man irgendwie versucht, damit umzugehen. Wisst ihr, so welche Menschen werden meistens zynisch oder spöttisch. So welche Menschen sehen jedes kleinste Haar in der Suppe des anderen. Oh, hast du schon wieder gesehen, was der gemacht hat? Das ist schrecklich, oder? Hauptsache, man muss nicht auf sich selbst schauen. Sich von sich selbst abzuwenden. Oder man spielt Dinge runter, verharmlost sie. Ein anderer Ort, an dem uns diese weltliche Betrübnis führen kann, ist aber auch, sich wie beschämt, wie ein Loser zu fühlen. Auch das ist eine Möglichkeit, wo wir landen können. Hey, gefangen zu sein in Selbstmitleid. Die Rolle einzunehmen eines Opfers. Und das ist vielleicht nicht falsch, da ist Wahrheit dran. Aber es ist nur eine Seite der Medaille. Opfer der Umstände. Sich nicht wertvoll zu fühlen. Seinen Wert zu versuchen, in anderen zu suchen. Wisst ihr, es gibt richtig viele hilfsbereite und aufopfernde Menschen, die an diesen Orten leben. Menschen, die alles geben. Menschen, die so viel tun, Gutes tun, um sich besser zu fühlen. Um zu versuchen, gute Menschen zu sein. Aber das ist am Ende nur Religion. Es ist der menschliche Versuch, mit unserer Schuld in unserem Leben umzugehen. Also weltliche Trauer, das müssen wir verstehen, sie sucht nach weltlichen Lösungen. In sich selbst, bei anderen oder auch in der Welt. Aber eins kann ich dir sagen, und deswegen war Paulus dieser Abschnitt so wichtig, dieser Weg ist hoffnungslos. Er führt nicht aus diesem Weg, aus dieser Sünde heraus. Aber erleben wir, wir schauen auf Ostern, oder? In 2 Wochen ist Ostern und Ostern gibt uns einen Grund, sich nicht dieser weltlichen Betrübnis hinzugeben, wofür wir so viele Gründe hätten, uns auf sie einzulassen. Aber Ostern gibt uns einen Grund, ehrlich mit uns selbst zu sein und selbst ehrlich mit uns selbst sein zu können. Es ist nämlich eine Person, es ist Jesus Christus. Der eine, der niemals Buße tun musste, weil er nie gesündigt hat. Und doch der diesen Weg des Leidens und der Trauer für uns ans Kreuz ging. Er nahm deine und meine Schuld auf sich, damit wir von dieser Schuld und diesem Scham befreit werden. Und damit wir uns Gott wieder zuwenden können. Versteht ihr, wie wichtig dieser Weg des Leidens von Jesu Christi ist? Sich mit ihm zu beschäftigen, sich darauf einzulassen, weil wir dadurch in die Lage kommen, sich selbst anzuschauen. Ehrlich mit sich selbst zu sein, aber nicht daran zu zerbrechen. Nicht Dinge zu überspielen oder zu ignorieren, sondern aus dem Grund, weil wenn wir uns Ostern anschauen, uns Gott immer da wieder daran erinnert, dass er uns mehr liebt, als wir uns jemals vorstellen können. Deswegen bin ich in der Lage, mir das anzuschauen, weil er bereits alles gegeben hat, damit ich nicht in diesen Dingen gefangen bin. Freiheit in meinem Leben erfahren darf, so wie bei den Korinthern. Aber um dort hinzukommen, um in diese Freude zu gelangen, da lässt Gott auch Schmerz zu. Und auch Jesus hat keinen Halt davor gemacht. Wisst ihr, Lieben, wir sind in unserer heutigen Zeit so stark darauf ausgerichtet, glücklich zu sein. Uns glücklich zu fühlen. Aber das führt uns nicht immer zur Freude. Dass du dich jetzt gerade glücklich und gut fühlst, das führt dich nicht immer zur Freude, sondern oft nur zur Bequemlichkeit. Und deswegen ist diese Passionszeit so wichtig für uns. Uns dafür zu öffnen, welchen Weg Jesus gegangen ist. Uns in diesem Weg zu zeigen, warum er ihn gegangen ist. Sich die Dinge anzuschauen, die nicht so strahlen und glänzen. Die uns manchmal selbst erschrecken. Wisst ihr, Schmerz ist nie schön. Schmerz ist nie etwas Schönes, aber manchmal ist er wichtig. Auch für dich und mich, auch wenn wir schon lange mit Jesus unterwegs sind, weil er uns aufweckt und zeigt, hey, da ist etwas in deinem Leben, in meinem Leben nicht in Ordnung. Und diese Trauer, die Gott manchmal in unser Leben stellt, sie stellt uns an diesen Scheideweg. An diesen Scheideweg, uns von dem Schlechten abzuwenden und nach Gottes Möglichkeiten Ausschau zu halten. Wenn Gott dir Trauer zeigt, etwas in deinem Leben, was nicht gut ist, dann sagt er nicht, hey, und jetzt sieh endlich zu, dass du damit klarkommst, dass du es besser machst. Nein, Gott sagt, schau dir das an. Wende dich davon ab und schau auf meine Möglichkeiten. Ich habe vor 2000 Jahren alles möglich gemacht. Ich bin auferstanden und deswegen ist in deinem Leben auch alles möglich. Aber wenn du erkennen willst, was Gott für dich bereithält, was es bedeutet, dass Jesus in diese Welt kam, für dich gestorben ist und auferstanden ist, was es mit diesem Leben auf sich hat, was er für dich bereithält, hey, dann führt auch der Weg des Kummers und auch der Traurigkeit nicht an uns vorbei, weil er uns dorthin führt. Die Band darf gerne auf die Bühne kommen. Hey, wenn du die kommenden zwei Wochen, in zwei Wochen ist Ostern, dann werden wir hier jubeln, dann werden wir hier uns freuen. Wenn du diese Zeit der Vorbereitung gut investieren möchtest, die Bedeutung von Ostern auch ganz neu wieder in deinem Leben entdecken möchtest, hey, dann ermutige ich dich in dieser Zeit, dich auf Jesus Christus auszurichten. Schnapp dir die Evangelien, schau dir den Weg an, den Jesus für dich gegangen ist. Vielleicht liest du auch den Römerbrief, Römer 1 bis 6. Er zeigt unglaublich stark, was das Leben ohne Christus bedeutet, was Sünde in diese Welt gebracht hat, aber was auch durch Christus an Veränderung geschehen ist. Hey, ich möchte dich ermutigen, diese zwei Wochen zu nutzen, dich vorzubereiten, dass wenn Ostern da ist, dass du bereit bist zu empfangen, bereit ist, diese Freude, die die Korinther erfahren durften, dass sie auch dein Leben erfüllt. Und vielleicht bist du auch jemand, wo Gott schon durch einen Menschen dich auf das eine oder andere aufmerksam gemacht hat. Hey, dann darf ich dir sagen, diese Person liebt dich. Diese Person hat es dir nicht gesagt, um dir zu schaden, sondern weil es ihr Wunsch ist, hey, dass du diese Freude erfährst wie die Korinther. Dinge loszulassen und dich Gottes Möglichkeiten zuzuwenden. Aber wenn es dir nicht gelungen ist, darauf zu reagieren, wenn dein natürlicher Gegenreflex angegangen ist, dann möchte ich dich ermutigen, bete mal dafür. Bete dafür, dass Gott dir diesen Reflex nimmt. Und wenn du dich mit Jesus auf diesen Leidensweg begibst, zu schauen, Herr Jesus, ist da was dran, was diese Person mir gesagt hat? Möchtest du mir etwas zeigen, wovor ich mich vielleicht sträube oder mich gegen wehre, was ich eigentlich loslassen soll, weil du ganz andere Möglichkeiten für mein Leben hast? Paulus sagt, wenn wir diesen Weg gehen, er ist nicht einfach, er ist nicht angenehm, aber er wird uns zur Freude führen. Deswegen möchte ich dich ermutigen, folge diesem Beispiel der Korinther. Folge nicht deinen Gefühlen, die gerade unangenehm sind, sondern sag Gott, ich vertraue dir. Ich will mich darauf einlassen und du darfst mir Dinge zeigen, weil du mich in die Freude führen wirst. Paulus sagt, das wirst du auf keinen Fall bereuen. Auf keinen Fall. Weil Jesus niemals eine Traurigkeit in dein Leben bringen würde, die er einfach so hineinbringt. Niemals einen Kummer zulassen würde, der dir nicht dient, um dich in die Freude zu führen. Denn wir haben einen Gott der Freude. Wir haben einen Gott der Hoffnung. Wir haben einen Gott des Lebens. Aber dieser Weg gehört auch zu Ostern dazu. Und dazu möchte ich dich ermutigen. Hey, wir haben gleich auch Beter an der Seite. Vielleicht ist da schon was in dir drin. Hey, dann ist es gut manchmal, dass jemand für uns betet. Aber nutz diese Zeit, heute und auch in den nächsten kommenden 2 Wochen, dich auf Gott auszurichten. Denn er hat Hoffnung für dich. Er hat Freude für dich. Ich möchte noch beten. Jesus, ich möchte dir danken, dass du diesen Weg für uns gegangen bist. Aus Liebe, Jesus, hast du, ja auch so gern du diesen Weg nicht gegangen wärst, hast du gesagt, du gehst ihn zur Ehre des Vaters und aus Liebe zu uns, Herr. Ich danke dir, dass du den Weg gegangen bist, den wir niemals gehen könnten, Herr. Und dass wir ihn auch nicht gehen müssen, Herr. Und doch möchtest du uns auf diesem Weg Dinge zeigen, Herr. Dinge vielleicht, wofür wir blind geworden sind. Dinge, die sich so zerstörerisch auf unser Leben auswirken, Herr. Oder dich einfach davon abhalten, Herr, dass dein Leben ja, sich in unserem Leben immer mehr ausbreitet. Und ich möchte dich bitten jetzt in dieser kommenden Passionszeit, Herr, dass sie für uns eine Zeit der Buße wird, Herr. Eine Zeit, in der wir uns dir öffnen, du uns Dinge zeigst, wir Dinge loslassen und uns deinen Möglichkeiten anvertrauen, Herr. Danke, dass du uns vor 2000 Jahren bewiesen hast, dass das möglich ist. Auch ganz besonders durch das Zeugnis der Korinther. Und ich bitte dich, dass du uns Glauben schenkst, dass du uns durch diesen Weg führst, uns darin nicht alleine lässt, sondern uns am Ende in die Freude führst. Amen.